Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und Kontext nun mit dem Sachbuch-Trio. Angelika Schett, Hans-Jörg Schulz und Judy Wipfler sitzen schon im Studio nebenan und warten nur darauf, sie vor den Feiertagen noch für das eine oder andere Sachbuch zu begeistern oder ihnen punkto Last-Minute-Geschenke auf die Sprünge zu helfen. Das Büchergespräch leitet Cornelia Cassis.
Ja, und die ist heute ziemlich heiser, aber wir schaffen das schon. Die Dezemberausgabe des Sachbuchtrios kommt für einmal nicht am letzten Werktag des Monats, sondern schon jetzt, schon heute. Und das hat eben seinen Grund. Es ist den Spätentschlossenen und den Kurzentschlossenen gewidmet. Angelika Schett, Hans-Jörg Schulz und Judith Wipfler, Sie alle drei haben, wie gehört, nämlich Bücher mitgebracht, die sich als Geschenke eignen, als besondere Geschenke in letzter Minute sozusagen. Beginnen wir mit dem Band, den Sie, Judith Wipfler, mitgebracht haben. Das Tote Meer heißt er und es geht um die Kultur und Geschichte am tiefsten Punkt der Erde. Sie waren vor wenigen Tagen in dieser Gegend und sind sehr angetan von der geografisch so speziellen Region. Was macht nun Ihr Buch für andere zum Geschenk?
Ja, ich denke, das ist die opulente Ausstattung. Sachbücher sind ja aus Kostengründen oft etwas lieblos gestaltet. Mhm. Dieses eben nicht. Es hat wunderbare, großflächige Fotografien von der Region, vom Toten Meer, von den Festungen Masada, von der Oase Engedi drin. Und es hat eben über 10 Artikel von Archäologen, Geologen, Historikern, Theologen drin, die also die ganze Kulturgeschichte recht umfassend und spannend darstellen und auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand auch, aber für Laien gut verstehen.
Ich höre schon die Begeisterung, wenn Sie darüber sprechen. Mehr über Kultur und Geschichte am tiefsten Punkt der Erde erfahren Sie in etwa 20 Minuten. Der lange Weg zur Freiheit, so der Titel Ihres Geschenkvorschlages, Hans-Jörg Schulz, es ist die Autobiografie von Nelson Mandela. Dass es diese in dieser Form gibt, ist alles andere als selbstverständlich, denn der Widerstandskämpfer hat die ersten 500 Seiten heimlich in der Haft auf Robben Island geschrieben. Sie wurden trotz Beschlagnahme gerettet, weil vorsorglich parallel vom gesamten Text eine Kopie in Miniaturschrift gefertigt und etappenweise von entlassenen Mithäftlingen hinausgeschmuggelt worden war. Eine Lebensschrift aus der Zelle, eine Lebensschrift eines noch lebenden Vorbildes. Ein sicher bedeutsames Zeitzeugnis. Warum, Hans-Jörg Schulz, eignete sich besonders als Geschenk?
Ja, ich habe es jetzt bei mir nochmal aus dem Bücherschrank geholt. Es ist ja kein ganz neues Buch, es ist einfach ein Dokument, weil ich kürzlich gelesen habe, dass der nunmehr 93-jährige Nelson Mandela heimgezogen ist ins Land seiner Ahnen, in den kleinen Ort Kuna am östlichen Kap in Südafrika. Das ist beim Volke der Xhosa, dem entstammt Nelson Mandela, ist das ein kultureller Brauch. Man kehrt an den Ort der Kindheit zurück, wenn man fühlt, dass es bald zu Ende gehen wird, dass man nicht mehr lange leben wird. Und ein mögliches baldiges Ende von Nelson Mandela ist Grund genug, finde ich, sich nochmal mit dem Leben dieser Jahrhundertperson zu befassen. Und deswegen der Lese- und der Geschenktipp.
Bald mehr dazu. Schnitt, Themenwechsel, Angelika Schett, ein Schwein, das vor einer Waschmaschine sitzt, ziert ihren Geschenkvorschlag. Ansichten eines Hausschweins heißt dieses Buch im Untertitel »Neue Geschichten über alte Probleme«. Das klingt nicht nur witzig, sondern ist es wohl auch. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie weiß ich nicht was, können wir in den gesammelten Kolumnen der letzten Jahre lesen, wie Harald Martenstein die Welt sieht. Harald Martenstein gilt als scharfzüngig, witzig, verblüffend und eigensinnig. Das ist ja schon viel in Zeiten des mächtigen Mainstreams. Was macht nun seine Kommentare, die Woche für Woche in der Zeit zu lesen sind, zum gelungenen Geschenk in letzter Minute?
Naja, wie Sie also sehen, bei dem Buch handelt es sich nicht um einen Wälzer. Es ist sehr handlich, schnell gekauft und geschenkt und hat es doch in sich. Und zwar insgesamt 55 Kolumnen, die man sonst nur einzeln Woche für Woche in der Zeit findet, wie Sie schon sagten, Cornelia Cassis. Die vielen Fans können sich mit diesem Büchlein mal so richtig satt lesen. Also Martenstein am Stück. Kolumnen, die um Altherrenhumor, Besserverdienende, das Chefsein, Bewerbungen über die Kultur des Hinschauens, Experten, Gott, Berlusconi, Koni, Mord, Begüterte oder Orgasmusprobleme kreisen. Also nur ein paar Beispiele. Also Kolumnen, die vor keinem Thema zurückschrecken, das in unserem Alltag irgendeine Rolle spielt. Martenstein gelingt es, uns zum Lachen oder Lächeln zu bringen. Er kreiert ungewohnte Zusammenhänge, animiert zum Wiedererkennen leicht bigotter Begriffsbildungen, wie etwa die Kultur des Hinschauens, die bei Lichtbesehen so ja so ein bisschen daherkommt wie des Kaisers neue Kleider und damit über vielleicht nicht so sehr viel Aussagekraft verfügt. Politische Korrektheit sucht man bei ihm, das kann sich jetzt schon jeder vorstellen, vergebens. Allerdings findet man dafür eine andere Art von Korrektheit, die den bekannten Alltag neu wendet, skurril, witzig, nachdenklich, manchmal wütend. Eine Mischung, die sich, wie ich finde, sehr eignet fürs Eilige, aber durchaus nachhaltige Schenken in letzter Minute.
Ja, über den Altherrenhumor werden wir vielleicht dann noch genaueres erfahren. Angelika Schett, bleiben wir bei den Ansichten des Hausschweins. Was macht eigentlich die Texte des Zeitkolumnisten, der ja auch noch für andere Zeitungen schreibt, so speziell? Was hat Martenstein, das andere Kolumnisten eben nicht haben?
Bleiben wir doch gleich beim Altherrenhumor, denn am besten machen Sie sich selbst ein Bild. Das kann ich gar nicht so abstrakt beantworten. Martenstein schreibt an eine Frau, die sich über eine seiner Kolumnen mit Leserbrief beschwert hatte, eben wegen seiner sogenannten Altherrenwitze. Er, Martenstein, so schreibt er, habe die Frau sofort gegoogelt und festgestellt, dass sie etwas mit Gender, so schreibt er, studiert hätte. Etwas mit Gender. Er macht sie darauf aufmerksam, dass auch Chaplin, Loriot oder Wilhelm Busch erst in höheren Jahren zur Blüte ihres Humors kamen. Und es falle ihm, Martenstein, auf, dass auf älteren Herren ungehindert herumgehackt werden dürfe. Altherrensex, Altherrenmode, Altherrenhumor und Altherrenliteratur. Und er fragt, gibt's denn so gar nichts Liebenswertes an Altherren? Er unterstellt der Gender-Dame, dass sie vermutlich für Damenwitz-Förderungsprogramme sei, für die Schaffung von Stellen für Frauenhumorbeauftragte und natürlich für eine strenge Quotenregelung. Bald werde logischerweise jede zweite Komödie, Kolumne und jeder zweite Witz von einer Frau verfasst werden. Die Altherrenzeit gehe zu Ende, damit auch seine, Martensteins Zeit. Aber er wolle nicht klagen, er habe es schön gehabt. Bemerkenswert auch, was Martenstein über die Kultur des Hinschauens schreibt. Er lese seit Wochen in den Zeitungen, meist im Zusammenhang mit dem Missbrauch an Schulen, dass das, was wirklich helfe, eine Kultur des Hinschauens sei. Stimmt, war ja so, können wir uns alle dran erinnern. Martenstein dazu, und da lese ich jetzt vor. Falls die Kultur des Hinschauens diesem Missbrauch ein Ende setzt, bin ich sofort dafür. Leider verzichten Personen, die diese Formulierung verwenden, meist darauf zu erklären, was eine Kultur des Hinschauens eigentlich ist und wie man sich eine solche Kultur konkret vorzustellen hat. Hinschauen allein scheint ja nicht zu genügen. Es muss noch eine Kultur dazukommen. Zitat Ende. Und Martenstein zählt Beispiele auf, in denen diese Kultur gefordert wurde und stellt zum Schluss fest, dass seit 15 Jahren bei jeder auffälligen Gewalttat die Kultur des Hinschauens gefordert wird. Nun, sie wolle wohl einfach nicht kommen, stellt er fest, und wäre sie schon da, so würde sie wohl nichts nützen. Vielleicht, so Martenstein zum Schluss, müsse diese Kultur einfach herhalten, wenn was Gewichtiges von Amtsträgern gesagt werden müsse, angesichts einer schrecklichen Tat, weil Schweigen, das könne man sich ja wohl nicht leisten.
Es ist ja ganz, ganz spannend, wenn Sie diese Beispiele mit der Kultur des Hinschauens oder den Altherren Witzen sagen. Gibt es noch ein Beispiel, das Ihnen ganz besonders auch noch gefallen hat?
Also mehrere haben mir noch gefallen, aber ich will Ihnen zum Beispiel auch sagen, also Martenstein lässt sich von Strauss-Kahns Zimmermädchen-Skandalgeschichte zu folgender Überlegung inspirieren. Warum sprechen wir von Zimmermädchen? Das sind doch erwachsene Frauen. Warum darf dieses Wort weiter existieren, ohne von feministischer Seite in Frage gestellt worden zu sein? Warum spricht man nicht politisch korrekt von der Zimmerfrau? Würde man Lehrerinnen Lehrmädchen nennen oder Aufsichtsratsvorsitzende Aufsichtsratmädchen, ja, dann gäbe es Proteste. Diesen würde auch er, Martenstein, unterstützen. Aber vielleicht, so Martenstein, sei Feminismus ein besser verdienenden Phänomen wie Pferdesport. Also, Sie sehen, Martenstein macht mit nicht nur auf lustig. Da ist was Leichtfüßiges immer dabei, gebärdet sich als Nonsens, amüsiert, ist aber nicht einfach schulterklopfend, sondern, finde ich, gibt doch eine bestimmte Reflexion dazu. Und auch zum Beispiel, wenn er sich über Literatur-Nobelpreise ärgert, weil seine Lieblingsautoren wie Philip Roth nie dabei seien. Immer trifft Martenstein den Kern von etwas, auf das man so ohne seine Kolumne gar nicht gekommen wäre.
Wie ist es denn, wenn man so gebündelt liest? Also ich lese gerne diese Kolumne jeweils einzeln und finde das immer eine schöne Anregung und ein bisschen schnottrig und man kann lachen drüber oder so. Aber wenn man dann das als Buch vor sich hat, so eins nach dem anderen direkt liest, wie
geht das dann rein? Ja.
Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, man kann sich satt lesen, wenn man will, aber man ist ja nicht genötigt, eins am anderen zu lesen. Aber zum Beispiel kann man doch, wenn man eine besonders nett gefunden hat, sich noch der zweiten widmen, kann es aber auch weglesen. Es ist weglegen. Man kann es auch weglesen auf eine zügige Art. Also es bleibt einem ja unbenommen. Also am Stück würde ich es jetzt nicht lesen wie einen Roman. Ich jetzt.
Ja. Ist das so auch eine Art Jahresrückblick? Also Strauss-Kahn haben Sie schon erwähnt und so. Also geht man da nochmal geistig das Jahr durch?
Nicht so, nein, nicht so systematisch. Es sind diverse Kolumnen, die man als besonders gut erachtet hat, die besonders gut ankamen, die hier gesammelt sind. Also das geht dann von welchen vor längerer Zeit bis hin zu Strauss-Kahn.
Also eine Art Best-of. Für alle, die die Zeit ab und zu verpassen, hier also eine Nachholmöglichkeit. Harald Martenstein, Ansichten eines Hausschweins, neue Geschichten über alte Probleme. Erschienen ist diese Kolumnensammlung im C. Bertelsmann Verlag. Danke, Angelika Schett. Sie hören eine weihnächtliche Sonderausgabe des Sachbuchtrios auf DRS 2 mit drei sehr unterschiedlichen Geschenkvorschlägen in letzter Minute. Von der Kolumnensammlung nun zur Autobiografie der Lebensschrift von Nelson Mandela, zweifelsohne ein Vermächtnis schwarz auf weiß. Es trägt den Titel »Der lange Weg zur Freiheit« und ist als Fischer-Tagebuch erschienen. Hans-Jörg Schulz, helfen Sie mir. Wo beginnen wir am besten?
Am besten fangen wir im Gefängnis an. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass der größte Teil im Gefängnis auch geschrieben wurde. Nelson Mandela saß 27 Jahre lang auf Robben Island, diesem berüchtigten Gefängnisinsel des afrikanischen Apartheid-Systems. Und in diesen 27 Jahren hat er heimlich 500 Seiten geschrieben, die dann auch beschlagnahmt wurden. Aber es gab zum Glück Kopien, die rausgeschmuggelt werden konnten. So ist uns das Ganze erhalten geblieben. Mandela, der Häftling mit der berühmten Nummer 46664, beschreibt sehr ausführlich in diesem Buch seine Kindheit als Sohn eines Xhosa-Königs. Also er kam aus einem Stammesführerhaus dort unten in der Transkei, wohin er ja nun zum Sterben wieder zurückgegangen ist. Wir lesen über Mandelas Studienjahre, die Zeit als Anwalt in Johannesburg, die Zeit im Untergrund. Er musste dann relativ früh, schon Anfang seiner 20er Jahre, in den Untergrund gehen, weil er sich dem African National Congress, also dem ANC, angeschlossen hat. Und wir lesen über die Inhaftierung und eine Haftzeit unter extrem belastenden Bedingungen. Wenn man das alles gelesen hat, dann kann man sich irgendwie kaum vorstellen, woher dieser Mensch hinterher die Kraft und den Willen genommen hat, sich mit seinen einstigen Folterern und Unterdrückern wirklich auch auszusöhnen. Aber ich glaube, genau diese Kraft und diese Fähigkeit war es letztlich auch, die dann diesen friedlichen Übergang ermöglicht hat von der Apartheid in die Demokratie in Südafrika. Also das alles ist sehr, sehr gut nachzuvollziehen in dieser Biografie. Er drückt sich sehr bescheiden, sehr natürlich, sehr normal aus. Da ist nichts gestelzt irgendwie in seiner Schreibart. Man merkt, dass er Jurist ist. Das kommt manchmal so ein bisschen durch. Er ist ja wirklich Anwalt gewesen. Wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle noch an diese eindrucksvollen Bilder vom 10. Februar 1990, als Nelson Mandela dann aus dem Gefängnis entlassen wurde und 100.000 Menschen auf ihn gewartet haben. Und der lange Weg zur Freiheit, wie das Buch heißt, der war dann für ihn endgültig beschritten, als er 1994, vier Jahre nach der Entlassung, der erste schwarze Präsident Südafrikas wurde. Und hier endet dann auch die Autobiografie. Er hat sie damals seinen Kindern gewidmet. In der neuesten Ausgabe musste man schon vermerken, dass zwei davon nicht mehr leben. Das ist auch ein typisch südafrikanisches Schicksal, sind an AIDS gestorben. Wir erfahren also nicht mehr in der Autobiografie, wie es weiterging mit seiner Frau Winnie, von der er sich ja sehr bald hat scheiden lassen. Wir erfahren auch nicht, wie er die Arbeit seiner Nachfolger Mbeki und Zuma beurteilt. Aber ich finde, wir werden lesende Zeugen von 75 Jahren sehr wechselhafter Geschichte in Südafrika und wir lernen einfach einen der größten noch lebenden Politiker des letzten Jahrhunderts kennen.
Also das klingt ja so nach einem sehr glaubwürdigen Politiker. So gilt er ja auch in der Öffentlichkeit. Wenn Sie das so lesen oder jetzt auch empfehlen, dann denkt man natürlich auch an all die Politiker, die so im Moment in der Öffentlichkeit stehen. Also mit Blick jetzt mal auf Deutschland, auch in der Schweiz, wo es eben sehr hapert mit der Glaubwürdigkeit.
Absolut. Das war wirklich auch so ein Hintergedanke. Wir haben ja im Moment ein großes Glaubwürdigkeitsproblem eigentlich von Italien über Frankreich, Deutschland. Wir haben in der Schweiz den Fall Zupica gehabt und all diese Geschichten. Also da fehlt es wirklich an genau dem, was Nelson Mandela wahrscheinlich wie kein anderer so als Person für sich in Anspruch genommen hat. Und ich glaube auch, es ist so eigentlich nicht nur für die Schwarzen, neben Martin Luther King wahrscheinlich der bedeutendste Mann des letzten Jahrhunderts gewesen, sondern wahrscheinlich auch für uns alle ein großes politisches Vorbild.
Sie sagten, er sei unaufgeregt, uneitel, die Schreibe. Das ist ja schon mal bemerkenswert bei Autobiografien. Übt er auch Selbstkritik? Also gibt es auch irgendwo Passagen, wo er sagt, da haben wir Fehler gemacht, hat
er Fehler? Ja, also er setzt sich natürlich mit der Gewaltfrage auseinander. Das war ja immer sehr umstritten, inwieweit der ANC, der afrikanische Nationalkongress, Gewalt anwenden soll. Und er ist eigentlich selber ja Pazifist, aber er sagt, das Problem war im Apartheid-System, die Mittel, mit denen man sich gegenseitig bekämpft hat, die sind von den Unterdrückern vorgegeben worden. Also die Gewalt ist von ihnen ausgeübt worden und da kam man kaum umhin, als dann mit Gegengewalt zu reagieren. Das entschuldigt er und wäre jetzt eine lange Diskussion, die man führen könnte. Aber er hat in jedem Fall Verständnis dafür.
Wie viel historisches Vorwissen ist nötig? Ich sehe, das ist hier ein sehr klein geschriebenes, sehr, sehr dickes Buch.
Genau.
Sehr detailreiches Buch.
Eigentlich gar nichts. Er erzählt wirklich. Das ist noch das Schöne. Also auch so ein, was wir uns hier gar nicht vorstellen können, ein südafrikanisches Stammesleben. Also seiner Xhosa-Zeit und so. Da wird sehr viel erzählt. Und hinterher, ja, also einiges wissen wir ja dann doch noch aus der Apartheid-Zeit und sollten wir noch wissen. Also man kann es, glaube ich, wirklich gut lesen.
Nelson Mandela, der lange Weg zur Freiheit, erschienen bei Fischer Tagebuch. Taschenbuch, nicht Tagebuch. Danke, Hans-Jörg Schulz. Und nun zum dritten Vorschlag für ein Lesegeschenk in letzter Minute. Es ist nicht ausschließlich ein Lesegeschenk, sondern auch ein Augenschmaus, wie man sieht, wenn man den bebilderten Band über das Tote Meer durchblättert. Sie, Judith Wipfler, haben das Buch über Kultur und Geschichte am tiefsten Punkt der Erde mitgebracht. Herausgegeben hat es Jürgen Zangenberg. Ich lese dazu im Klappentext, dieser Band nähert sich dem Phänomen und Mythos Totes Meer aus ganz verschiedenen Perspektiven. Namhafte internationale Fachleute aus Bibelwissenschaften, Geschichte, Archäologie und Geologie stellen neueste Erkenntnisse vor. Sie behandeln sowohl das israelisch-palästinensische als auch das jordanische Ufer und beleuchten die Entwicklung der Region von der Frühzeit bis in die Spätantike, stets mit einem Blick auf die heutige Zeit.
Stimmt, genau.
Das ist sehr vielversprechend. Wie gelingt das, ohne vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und sich dabei zu verlieren, Judith Wipfler?
Ich denke, das war eben ein guter Herausgeber, der Jürgen Zangenberg, der sein Team und die 12 Aufsätze, die wir da lesen können, gut im Griff gehabt hat. Es ist wirklich faszinierend, dass die aus den verschiedenen Disziplinen doch auch eine Sprache entwickelt haben, die jetzt die Laien auch noch verstehen kann. Weil es ist neueste Forschung, also gerade aus der Geologie oder auch, dass man jetzt mit dem Mikroskop ja auch Pflanzenreste untersucht und rausfindet, was die vor 6000 Jahren da unten am Toten Meer gegessen haben, angepflanzt haben. Das sind ganz neue Zweige, dann auch für die biblische Archäologie eröffnet worden. Das kommt hier alles jetzt auch schon vor. Wir sind ja in Weihnachten und ich habe es mal so natürlich gedacht, wo ist der Anknüpfungspunkt? Den haben wir sofort beim König Herodes, der ja dort in Masada eines seiner Paläste hatte. Bis heute, Masada ist einfach einzigartig, wie im Grand Canyon liegt diese Festung, dieses Schloss da oben. Und zum Kururlaub ist er dann übergesetzt über das Tote Meer mit einem Schiff. Heute gibt es da keinen Schiffverkehr, aber damals in der Antike gab es den. Ging dann quasi zum Baden nach Kalirö. Auch dort hat man Ausgrabungen gemacht und hat Palastreste gefunden. Also der Kurbetrieb, den es heute natürlich noch ganz intensiv gibt, auch für normale Menschen, nicht nur für Könige, gab es also schon damals zu dieser Zeit. Was dem Herausgeber Jürgen Zangenberg ganz wichtig ist, ist eben das Tote Meer als Region zu zeigen. Wir haben oft schon die Grenze, die mitten durchs Tote Meer geht, im Kopf zwischen Jordanien und Israel. Diese Grenze ist sehr, sehr neu. in der Natur natürlich auch nicht zu sehen. Und es ist diesen Wissenschaftlern eben wichtig zu zeigen, wie viel Verbindungen es schon vor 10.000 Jahren rund um dieses sagenhafte Tote Meer gegeben hat. Nicht nur Handel, sondern eben auch verschiedene Weltreiche, die da sich getummelt haben natürlich, bis hin in die byzantinische Zeit. Die ersten Klöster wurden dort errichtet, ein Kloster für den heiligen Lot. Ne? Lot, die Frau vom Lot wurde zur Salzsäule, da sind wir schon wieder in der Bibel gelandet. Und auch die ersten Einsiedeleien von christlichen Mönchen gab es da im Südostteil des Toten Meeres. Wir haben also wirklich biblische Geschichte, jüdische Geschichte, christliche und dann später auch muslimische, alles um dieses Tote Meer herum. Jericho, die älteste Stadt der Welt, sagt man, kann man wahrscheinlich nie so wirklich behaupten, aber tatsächlich dort hat es eben Kultur gegeben seit 10.000 Jahren. Und als ich jetzt eben dort war und mithilfe dieses Buches nochmal mein Blick geschärft wurde, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich sehe die Bibel vor mir, die Steinböcke von der Oase En-Gedi, wie sie in den Psalmen schon beschrieben wurden, begegnet mir dort der Klippschliefer, ein murmeltierartiges, kleines, kuscheliges Tierchen, das in den Psalmen schon gerühmt wird, weil es so klug sich in den Felsspalten der Wüste verstecken kann, habe ich dort gesehen. Die Dattelpalmen, die Dattel war eines der wichtigsten Grundlagen, also Lebensgrundlage, aber auch Exportgut. Und in den wunderbaren Gärten, die da heute wieder angelegt wurden, wird man auch immer wieder an Parfumpflanzen herangeführt. Man weiß nämlich bis heute nicht, welche Pflanze die Grundlage für das Parfum war, was bis nach Rom exportiert wurde und immer noch ein großes Geheimnis darstellt. Das amüsanteste Kapitel fand ich das Schlusskapitel. Da geht es um die Erforschungsgeschichte und um die ganzen Mythen und komischen Erzählungen, die in der Antike, im Mittelalter über das Tote Meer erzählt wurden. Da gab es dann Mönche, die behaupteten, sie seien dort gewesen. Heute würde man sagen, naja, vielleicht haben die auch ein bisschen Lügengeschichten erzählt, ein bisschen geflunkert. Die behaupteten dann, dass aus dem See Asphaltbrocken ausfallen würden, die größer seien als ein Pferd, dass die Vögel nicht über das Tote Meer fliegen könnten, dass das Wasser trinken tödlich sei. Natürlich ist es absolut ungesundes Trinken, aber sterben tut man nicht gleich davon, dass da keine Schiffe fahren. Und erst im 19. Jahrhundert hat dann sowas wie wirklich wissenschaftliche Forschung begonnen. Aber das fand ich ein ganz kurliges Schlusskapitel. Auch sowas, was sich so für Hirngespinste um dieses Tote Meer und auch Abenteuerei darum gebildet hat. Also ich fand es ganz vielseitig interessant und anregend und wirklich. Also auf jeden Fall mitnehmen in den Koffer, wenn man mal dahin fährt.
Also ich finde es auch richtig, dass Mönche mal übertreiben dürfen und ein bisschen flunkern. Das ist ja eigentlich auch wirklich nett. Aber was ich mich jetzt frage, Sie sprachen vom Schlusskapitel. Muss man das so chronologisch lesen oder kann man sich wirklich so von seinem Interesse leiten lassen?
Das kann man absolut. Es sind wie gesagt, 10.000 Jahre Kulturgeschichte. Wenn man sich jetzt für die Bronzezeit am meisten interessiert, kann man da mal anfangen. Wenn man jetzt eben eher an Mönchsgeschichte oder Klostergeschichte interessiert ist, kann man da hinten sich bedienen. Oder auch eben die Naturwissenschaftler kommen hier auf ihre Kosten. Aber ich fand es eben für mich ganz toll, die ich ja eher von der Geisteswissenschaft und Theologie herkomme, ganz toll, wie sich das jetzt total bereichert. Also dass die jetzt da Vorratskrüge untersuchen nach dem, was dort gegessen wurde und daraus dann natürlich nochmal ganz neue Deutungen auch der Bibel wieder zustande kommen.
Sie sind ja in diese Region gereist, an den tiefsten Punkt der Erde. Natürlich ist dieser Band, wir sprechen ja von Band, nicht gerade ein kleines, leichtes Buch. Aber würden Sie trotzdem sagen, es ist auch ein Reisebuch?
Es ist auch ein Reisebuch. Es ist nämlich nicht ein Bildband, mit dem man jemanden erschlagen kann, sondern es ist doch gut handlich und eben, dann hat man vielleicht auch die Muße und die Motivation, sich da wirklich mal rein zu vertiefen, wenn man dann wirklich dort ist. Also,
und das sind sehr schöne Bilder. Also auch für die nicht hingehen, die kriegen auch Eindrücke.
Die haben einfach eine Kopfreise.
Ja. Ja. Eine Kopfreise auf jeden Fall.
Ja, und nun danke Judith Wipfler. Und nun bitte ich Sie besonders in dieser Weihnachtsausgabe zu sagen, für wen Ihr Buch das gelungene Geschenk ist. Und natürlich, wie immer, sind dabei die exakten Buchangaben wichtig. Judith Wipfler.
Ja, ich empfehle das, wie gesagt, allen, die mal nach Jordanien oder Israel reisen und diesen tiefsten Punkt der Erde und seine reiche Kulturgeschichte keinesfalls verpassen dürfen. Aber ich empfehle es auch allen Liebhaberinnen der Bibel, des Hohen Liedes, der Psalmen oder der Weisheit Salomos. Das wird alles noch viel lebendiger und viel anschaulicher, wenn man das dazu liest. Und das Buch, ich sage jetzt nochmal die Daten, Das Tote Meer, Kultur und Geschichte am tiefsten Punkt der Erde, herausgegeben von Jürgen Zangenberg. Das ist ein christlicher Archäologe, der in den Niederlanden lehrt. Und erschienen ist das Buch bei Philipp von Zabern Verlag Mainz.
Hans-Jürg Schulz.
Mein Buch ist die Autobiografie von Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit, 850 Seiten dick, erschienen als Fischertaschenbuch, im Moment schon in der 14. Auflage. Und ich empfehle es eigentlich allen, die ein Stück Zeitgeschichte so als Lesestoff weitergeben wollen. Vielleicht auch gerade an die jüngere Generation, die das letzte Jahrhundert ja jetzt selber so gar nicht mehr miterlebt hat. Man kann wirklich sehr viel lernen über südafrikanische Zeitgeschichte.
Angelika Schett?
Meine 55 Kolumnen von Harald Martenstein sind unter dem Titel Ansichten eines Hausschweins beim Bertelsmann erschienen. Und ich empfehle es allen, die leichtfüßig etwas schenken möchten und auch dem Beschenken nicht unter Druck setzen, dass er seinerseits was zurückschenken muss.
Wunderbar. Das, soweit die Dezemberausgabe, also Geschenke in letzter Minute, war das Thema. Das nächste Sachbuchtrio kommt bestimmt, und zwar im neuen Jahr, am 31. Januar, also wie gewohnt, am letzten Werktag der Woche, dann des Monats, dann ganz normal, wie immer, und das ist wohl auch gut so.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.